Ich habe in dem mir zugewiesenen Titel meines Referats den Begriff pathologische Vergangenheit unter Anführungszeichen gesetzt und auch mit einem Fragezeichen versehen, weil der Begriff pathologisch natürlich unterschiedlich interpretiert werden kann. Auf der einen Seite pathologisch im Sinne von krankhaft, und ich konnte eigentlich keine krankhaften Aspekte im Leben beziehungsweise in der Vergangenheit Karl Landsteiners finden. Andererseits pathologisch im Sinne von Pathologie, das heißt also Krankheitsforschung. Und wenn man diesen Begriff so auffasst, so muss man feststellen, dass Karl Landsteiner sein ganzes Leben Krankheitsforschung betrieben hat und nicht nur in seiner Frühzeit und in seiner Vergangenheit. Allerdings eine Krankheitsforschung, die nicht so sehr dem amerikanischen Begriff der Cold Meat Pathology entspricht, nämlich nur auf Obduktion konzentriert ist. Und schließlich und endlich heißt Pathos ja nicht nur Krankheit, nicht nur Leiden, sondern heißt auch Leidenschaft. Und die Leidenschaft für die Erkenntnisgewinnung hat zweifellos Karl Landsteiner während seines ganzen Lebens begleitet. Trotz dieser Einleitung und trotz dieser Begriffsbestimmung möchte ich mich jetzt in meinem Referat auf jenen Lebensabschnitt konzentrieren, der klassischen Pathologie gewidmet ist. Und ich möchte mich hier im Wesentlichen berufen auf jene Publikation von Paul Speiser und Ferdinand Smekal aus dem Jahr 1974. Wenn man sich den Lebenslauf Karl Landsteiners anschaut, so muss man sagen, es ist einer, den man wirklich jedem aufstrebenden Mediziner wünschen würde. Karl Landsteiner hat, und wir haben ja schon eine kurze Einleitung über seinen Lebenslauf gehört, 1885 am Wasser-Gymnasium maturiert. Und wenn man dieses Protokoll, das Matura-Protokoll betrachtet, so kann man feststellen, dass Landsteiner schon während seiner Mittelschulzeit, das ist leider ein bisschen unscharf, aber das Papier war nicht so ganz neu, sich vor allem für Mathematik und Physik bzw. Naturgeschichte interessiert hat und in beiden Fächern hat er ausgezeichnete Noten gekriegt. Weniger Interesse hat er für Sprachen, Latein, Griechisch und Deutsch gezeigt. Wir sehen also, sein Lebensweg ist schon irgendwo in der Mittelschule gebahnt. 1885 bis 1891 hat Landsteiner dann an der Wiener Medizinischen Fakultät Medizin studiert, wobei während des Studiums in zwei Richtungen scheinbar besonders fasziniert haben. Auf der einen Seite die Chemie bzw. chemische experimentelle Methoden, und hier ist er insbesondere, hat er sich insbesondere interessiert für die medizinische Chemie, die damals der analytische Chemiker Ernst Ludwig in Wien eingeführt hat. Andererseits war sein besonderes Interesse galt der pathologischen Anatomie und der Weichselbaum bzw. Kundrat und der allgemeinen und experimentellen Pathologie. Es war hier Salomon Stricker, der ihn besonders angeregt hat. Und Sie sehen auch, dass sich das auch in seinen Prüfungsergebnissen zeigt. Es ist die pathologische Anatomie wurde von Kundrat abgeprüft, mit Auszeichnung bestanden, und die experimentelle Pathologie von Salomon Stricker. Noch vor seiner Promotion hat sich Landsteiner intensiv, wie bereits erwähnt, auch mit chemischen Methoden beschäftigt und hat das verbessert und seine Kenntnisse und Erfahrungen erweitert als Hospitant in Zürich bei Arthur Hansch, der insbesondere sich mit Pyridinsynthese bzw. auch mit Farbstoffchemie beschäftigt hat, in Würzburg bei Emil Fischer, 1902 Nobelpreis, insbesondere für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Purine und der Glukosesynthese, und in München bei Eugen Bamberger, der sich vor allem mit Benzolderivaten beschäftigt hat. In dieser kurzen, aber sehr fruchtbaren Zeit konnte Landsteiner mit diesen Autoren bereits einige Publikationen veröffentlichen. 1894 bis 1895 sehen wir Landsteiner als auf der ersten chirurgischen Universitätsklinik in Wien unter Eduard Albert. Und es mag sein, dass er damals doch mit einer ganzen Reihe von Blutungskomplikationen konfrontiert war, das auch sein späteres Leben irgendwo geprägt hat. Von 1896 bis 1897 war er im Hygieneinstitut der Universität Wien, Max von Gruber, und hier hat er möglicherweise auch seine serologische Erfahrung gewonnen bzw. erweitern können. Sie sehen hier ein Bild, ein nicht gerade attraktives Bild vom Eingang des Hygieneinstituts in der damaligen Zeit, nicht zu vergleichen mit dem Hygieneinstitut im Jahr 2008 in der Kinderspitalgasse. Nun komme ich endlich zur Pathologie bzw. zur pathologischen Anatomie, und 1897 ist Karl Landsteiner dann in das Pathologische Anatomische Institut der Universität Wien unter Anton Weichselbaum zuerst als Aspirant, und nach einem eingetreten und nach einem Jahr war er dann unbesoldeter Assistent und kurze Zeit später besoldeter Assistent in diesem Institut. Er scheint sich am Anfang nicht sehr wohl gefühlt zu haben in diesem Institut, denn bereits 2 Jahre später hat er sich um die Prosektur in Dresd beworben, allerdings erfolgreich, ich würde sagen zum Glück. Dieses Bild zeigt Karl Landsteiner hier mit einem Stern gekennzeichnet im Kreise seiner Kolleginnen und Kollegen am Pathologisch-Anatomischen Institut. Im Hintergrund sehen Sie die ehemalige Pestbaracke, die lange Zeit noch bestanden hat. Ich glaube, sie wurde jetzt abgerissen hinter dem alten Pathologischen Institut. Und das ist jene Baracke, wo ich noch das Glück hatte, dort meine Meerschweinchen und auch Kaninchen zu immunisieren. Also ein gewisser Anklang an die Tätigkeit von Landsteiner, aber nur ein ganz leichter. Trotzdem scheint das Weichselbaumsche Institut doch ein recht guter Nährboden gewesen zu sein, ein Nährboden für eine doch modern betrachtete Pathologie, die sich nicht nur auf Obduktion konzentrierte, denn dieses Bild zeigt Ihnen Kollegen. Karl Landsteiner sind seiner Zeit, und mehrere dieser Namen sind mit pathologischen Begriffen verbunden, die wir eben heute noch kennen. Anton Weichselbaum, Beschreibung des Meningokokkus bzw. des Pneumococcus Weichselbaum. Erdheim ist uns bekannt von der Erdheimschen Rachentagshypophyse. Gohn hat sich intensiv mit Lues und auch mit Tuberkulose beschäftigt. Der Gohnsche Primärkomplex ist uns auch heute noch ein Begriff. Die Lymphosarkomatose wurde von Hans Kundrat beschrieben. Baldauf und Sternberg haben sich intensiv mit Lymphogranulomatose, also dem heutigen Hodgkin, beschäftigt, und die Baldauf-Sternbergschen Zellen, heute leider eher nur Sternberg-Rietzschaus genannt, gehen auf diese Autoren zurück. Nun, womit hat sich Landsteiner in seinen 10 Jahren am Universitätsinstitut für pathologische Anatomie beschäftigt? In dieser Zeit entstanden 75 Publikationen mit unterschiedlichen Themen, die Sie hier angeführt sehen. Ich möchte natürlich nur einmal herausgreifen die Entdeckung der klassischen Blutgruppen. Er hat sich aber insbesondere mit diversen immunchemischen Methoden beschäftigt, hat sich mit der Reinigung von Antikörpern, also Antigen-Antikörperkomplexen, beschäftigt, mit Kälte, Hämoglobin, Urie. Er hat sich auch mit der Mucosa-Barriere des Darms beschäftigt, eine Thematik, die heute wieder sehr an Bedeutung gewinnt, insbesondere bei der Erklärung des Diabetes bzw. der nicht-alkoholischen Steatohepatitis, und mit Lues-Serologie. Und was noch wichtig war, es ist ihm damals Übertragung von Lues auf Affen gelungen. Sie sehen, dass es sich im Wesentlichen eigentlich um serologische und um bakteriologische Untersuchungen handelt. Es gibt allerdings eben auch Untersuchungen bzw. Publikationen aus dem Gebiet der pathologischen Anatomie, die sich aber eher in Grenzen halten. und es sind klassische Publikationen, die wir da finden auf dem Gebiet der Tumor- und der Entzündungspathologie und degenerativen Organveränderungen. Trotz dieser doch sehr großen wissenschaftlichen Leistung hat sich Landsteiner nicht von den Routineaufgaben eines pathologischen Instituts gedrückt, und wir kennen die Obduktionsbefunde, über 3600 exakt dokumentierte Obduktionsbefunde. Er war auch in der Lehre eingeschaltet, und in meiner Zeit im Wiener Institut ist mir ein Obduktionsbefund untergekommen, der allerdings für jene Verhältnisse etwas atypisch war. Er hat nicht eine langwierige Beschreibung mit der verschiedensten pathologischen Farbenlehre vorgelegt, sondern er hat kurz und bündig nur geschrieben: Meningitis tuberculosa Landsteiner. Ich zeige Ihnen hier die beiden Publikationen, die also letzten Endes dann die Bedeutung haben eben für die Beschreibung der Blutgruppen aus dem Jahr 1901. Sie sind zum Teil erschienen, die erste ist im Zentralblatt erschienen, zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Blutserums und der Lymphe. Und dann, wie wir bereits gehört haben, die zweite Publikation über Agglutinationserscheinungen normalmenschlichen Blutes in der Wiener Klinischen Wochenschrift. Sie sehen hier dem Organ der KK-Gesellschaft der Ärzte in Wien. 1903 ist es dann schließlich zur Habilitation Landsteiners für das Fach pathologische Anatomie gekommen. Die Habilitationsschrift war eigentlich relativ konservativ. Der Titel: über trübe Schwellung, und ich nehme an, dass er mit dieser Habilitationsschrift doch eher die Erwartungen des damals konservativen Professorenkollegiums in Wien erfüllen wollte. Wenn man diese Habilitationsschrift heute liest, so ist die Aussage nach modernen Gesichtspunkten relativ gering. Auch seine Probevorlesung über fettige Degeneration hält sich im Rahmen der damaligen Publikationen. Für die Habilitationsschrift hat er 21 Publikationen vorgelegt, unterschiedlichen Inhalts. 1908 bis 1919 entschließt sich Landsteiner schließlich und endlich, die Position eines Prosektors am KK Wilhelminenspital anzunehmen. Und 1911 wird ihm der Titel eines außerordentlichen Professors für pathologische Anatomie zuerkannt. Und ich zitiere, Sie sehen das hier aus der Urkunde, seine K&K Apostolische Majestät, Kaiser Franz Josef Gerute, in aller Gnädigst zum unbesoldeten AO-Professor der pathologischen Anatomie zu ernennen. Wenn man das mit heutigen Ernennungsdekreten vergleicht, so muss man feststellen, dass uns heute sehr viel entgeht. Nun, während dieser Zeit im Wilhelminenspital, wo er routinemäßig doch sehr belastet ist, hat er weiter seine wissenschaftlichen Arbeiten verfolgt, und aus dieser Zeit stammen 91 Publikationen, wiederum überwiegend immunologisch, serologisch, bakteriologisch, virologischen Inhalts. Wobei er damals seine Kontakte mit dem Universitätsinstitut aufrechterhielt und seine Untersuchungen damals auch in dieser sogenannten Pestbarake durchführt. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch entgegentreten verschiedenen Gerüchten, dass seine Kollegen im Institut und in der Pathologie eher seine Befunde geringschätzten. Ich glaube das nicht. Landsteiner war eine introvertierte, sehr ernste, aber auch sehr hilfsbereite Persönlichkeit. Und ich glaube, dass das einzige Individuum, das ihm mit gewisser Kritik gegenüberstand, und man hört das von einem Zeitgenossen, sein Hund war, der den ganzen Tag während der ganzen Arbeit Landsteiners seine Zeit unter dem Schreibtisch Landsteiners verbringen musste, und wenn er dann zum Mittag durch Winseln und Bellen gewisse Bedürfnisse kundtat, von seinem Herrn zurechtgewiesen wurde mit dem Ausspruch: Waldi, du bist kein Freund der Wissenschaft. Nun, in jener Zeit als Prosektor am K-Wilhelminenspital ist besonders hervorzuheben die Übertragung der Poliomyelitis, nämlich durch, auf Affen, in dem Landsteiner zusammen mit dem Pädiater Erwin Popper steriles Rückenmarkshomogenat eines am Polio verstorbenen Kindes auf Affen eben gelungen ist. Und Landsteiner stellt damals schon fest, ich zitiere, dass hier höchstwahrscheinlich ein invisibles bzw. ein der Klasse der Protozoen zugehörendes Virus für diese Erkrankung verantwortlich ist. Die katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg haben schließlich Landsteiner bewogen, seiner Heimat 1919 den Rücken zu kehren. Er ging in der Zeit von 1919 bis 1921 als Prosektor an ein relativ kleines römisch-katholisches Krankenhaus in Den Haag. Und trotzdem, auch in jener Zeit finden wir 12 Publikationen. In dieser Zeit konnte er doch auch trotz schlechter äußerer Bedingungen und trotz mangelhaften, sagen wir, wissenschaftlicher Anregung in diesem Krankenhaus, in dem er auch zuständig war für klinisch-chemische Untersuchungen, konnte er 12 Publikationen feststellen und eine wesentliche Erkenntnis in dieser Zeit war Hapten. Wir werden ja von Georg Stingl noch darüber hören. Und er hat auf diese Weise auch Beiträge zur Arzneimittelallergie, Kontaktdermatitis und so weiter geleistet. Im Jahr 1922 wurde Landsteiner dann an das Rockefeller Institute for Medical Research in New York berufen. Er konnte an diesem Institut unter, würde ich sagen, optimalen Bedingungen seine Untersuchungen, die er bereits in Wien begonnen hatte, immunchemisch und so weiter, fortsetzen. Hervorzuheben in dieser Zeitspanne ist die Entdeckung des Rhesusfaktors und letzten Endes dann der Rhesusinkompatibilität mit seinen Mitarbeitern Alexander Wiener und Philipp Levine. Ich möchte hier nur zusammenfassen, dass Landsteiner ein außerordentlich strenger, seriöser Wissenschaftler war, streng und seriös mit sich selbst und auch mit seinen Mitarbeitern. Die Gesamtzahl der Publikationen ist mit 346 anzugeben. Landsteiner war bis zum Jahr 1939 aktiv am Rockefeller Institut tätig. Nach seiner Emeritierung im Jahr 1939 hatte er die Möglichkeit, weiterzuarbeiten. Am 24. Juni 1943 erlitt er im Labor einen Herzinfarkt und am 26. Juni verstarb Landsteiner. 1930, und darauf wird er noch weiter eingegangen werden, erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine Arbeiten auf dem Gebiete der Blutgruppen, obwohl er selbst immer wieder gesagt hat, dass er diese höchste Ehre lieber gesehen hätte für seine Arbeiten auf immunchemischem Gebiet, auf dem Gebiet von Antigenität und Antikörperreaktionen. Ich zeige Ihnen hier die erste Seite seines Vortrages anlässlich der Verleihung des Nobelpreises mit dem Titel Individual Differences in Human Blood. Mit der Berufung an die Rockefeller University endet der direkte Kontakt Landsteiners mit der pathologischen Anatomie, also seine pathologische Vergangenheit im engeren Sinne. Und damit glaube ich auch, das Thema meines Referats erfüllt zu haben, und ich kann dann an Georg Stingl weiterleiten. Danke.